Wir sind mit dem Thema von der Wiederkunft Christi unterwegs. Und ich bete für die Deborah. Danke, Jesus Christus, für dieses Wort. Dieses Wort ist lebendig. Und ich bete für jeden von uns, wenn wir noch Sorgen haben, die Sorgen wollen wir an dem Kreuz legen. Was uns beschäftigt, hast du uns während der Predigt kannst du uns frei machen, Jesus. Ich bitte wirklich, dass wir den Fokus auf dich setzen, Jesus. Und Jesus, der Deborah wird ein Gleichnis mit uns heute Morgen betrachten. Du hast viel Gleichnis benutzt, Jesus. Und ein paar Mal deine Jünger haben die Gleichnis nicht verstanden. Und für das brauchen wir deine Hilfe. Die Hilfe vom Heiligen Geist. Ich bete wirklich für neue Offenbarung heute am Morgen, dass du zu uns redest, Jesus. Weil es geht um deine Wiederkunft, es geht um wachsam zu bleiben. Und ich bete für Deborah, für ihre Gesundheit. Danke, dass du sie verstärkst, Jesus. Körper, Seele und Geist. Du weißt, was sie vorbereitet hat. Und erfülle Deborah mit der inneren Friede, mit deiner Autorität. In deinem Namen. Amen.
Ich werde heute Morgen auf Hochdeutsch sprechen, dass mich alle verstehen. Und ja, wie es Steve gesagt hat, ich bin nicht hundertprozentig gesund, aber ich habe vorhin gedacht, auch Petra und Thomas sind ja nicht ganz so hundertprozentig fit. Das ist ja auch das Evangelium. Wir sind einfach nur Gefäße und das Evangelium ist kraftvoll. Und so komme ich heute, weil ich weiß, das Evangelium hat Kraft, auch wenn ich schwach bin heute. Am letzten Sonntag haben wir von Cyril Hess eine sehr eindrückliche Predigt über die Wiederkunft von Jesus gehört. Und heute wollen wir dieses Thema weiter verfolgen und wir schauen dazu das Gleichnis an von den 10 Jungfrauen. Dieses Gleichnis finden wir in Matthäus 25. Und in diesem Kapitel gibt es 2 weitere Gleichnisse, und zwar das Gleichnis der anvertrauten Talente und das Gleichnis der Schafe und Ziegen. Alle 3 Gleichnisse sind Teil der sogenannten Ölbergrede von Jesus, wo er über seine Wiederkunft spricht. Wenn wir heute das Gleichnis der 10 Jungfrauen anschauen, dann stellt sich gerade mal die Frage, was ist denn ein Gleichnis? Ein Gleichnis, ganz einfach, ist eine Geschichte aus dem alltäglichen Leben mit einer geistlichen Botschaft. Eine Geschichte aus dem alltäglichen Leben mit einer geistlichen Botschaft. Und heute Morgen wollen wir zusammen anschauen, was Jesus uns mit diesen 10 Jungfrauen lehren möchte. Und so beginnen wir mit Vers 1. Da lesen wir, dann wird das Reich der Himmel oder das Reich Gottes 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Dann, das bezieht sich auf Matthäus 24. Dort spricht Jesus über alle Zeichen, die geschehen werden, bevor er eben wiederkommt. Alle diese Geburtswehen. Und dann wird er kommen wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich und unerwartet. Also dann, wenn diese Wehen immer stärker werden, dann wird eben der Bräutigam wiederkommen. Und es wird sein wie diese 10 Jungfrauen, die auf ihn gewartet haben. Jesus spricht hier auch vom Reich Gottes. Und ich möchte kurz noch einmal mit uns anschauen, was ist das Reich Gottes? Oder Matthäus sagt, das Reich der Himmel. Das Reich Gottes ist ewig. Und es war schon immer da. Aber mit dem Kommen, mit dem ersten Kommen von Jesus, das haben wir jetzt gefeiert, ist das Reich Gottes gekommen. Darum hat Jesus gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns, weil ich da bin. Also seit wir Weihnachten feiern, die Geburt von Jesus, ist das Reich Gottes da. Es ist die souveräne Herrschaft Gottes. Es ist dort, wo Gott als König regiert, wo sein Wille geschieht. Und darum beten wir auch im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das kann eben schon hier und jetzt geschehen, dass das Reich Gottes sichtbar und erlebbar ist, aber es ist noch nicht vollständig da. Das wird eben sein, wenn Jesus wiederkommt. Das Reich Gottes, es betrifft Israel, es betrifft die christliche Gemeinde, es betrifft die Nationen und jeden von uns. Das ist eben der entscheidende Punkt. Obwohl Gott Herrscher ist über die ganze Welt, ist es an jedem von uns, diese Herrschaft bewusst anzuerkennen und das zu erleben, was wir im Kolosser davon lesen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Also das dürfen wir schon jetzt erleben. Das ist die Erlösung, dass Gott uns nimmt aus der Verlorenheit, aus Sünde, als Verdammnis, und er bringt uns eben in das Reich Gottes, in das Reich seines geliebten Sohnes. Und das dürfen wir schon heute erleben und dafür beten, dass es für alle sichtbar wird, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Also, kommen wir jetzt zum Gleichnis, da fahren wir weiter. Jesus nimmt das Beispiel einer jüdischen Hochzeit im ersten Jahrhundert, um zu verdeutlichen, wie wir uns auf seine Wiederkunft vorbereiten können und wie wir bis dahin leben sollen. Wie sah so eine Hochzeit in der damaligen Zeit aus? Es war üblich, dass der Bräutigam am Hochzeitstag zum Haus der Braut ging. Wegen der Hitze des Tages war das immer so, oder ist bis heute im Orient so, dass die Hochzeit am Abend gefeiert wird. Die Brautjungfrauen, die machten sich bereit, die warteten, die hörten den Ruf und gingen dem Bräutigam entgegen, um ihn zur Braut zu begleiten. Und dann kehrte die Braut mit dem Bräutigam und in Begleitung mit einem ganzen Festzug zum Haus des Bräutigams zurück. Und dort wurde ein großes Fest gefeiert, das oft eine ganze Woche dauerte. Jesus erzählt nun, dass 10 Brautjungfrauen gewartet haben. Und dazu lesen wir weiter die Verse 2 bis 4. 5 von diesen Jungfrauen waren töricht und 5 waren klug. Die 5 Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die 5 anderen waren so umsichtig oder weitsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Vielleicht gerade kurz noch ein Einschub. Es ist kein Zufall, dass Jesus für seine Wiederkunft das Beispiel einer Hochzeit nimmt. Die Ehe zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Im Alten Testament wird Israel als Gottes Ehefrau beschrieben, zum Beispiel in Jesaja, im Hesekiel oder auch in Hosea. Einfach hier ein Beispiel, Hosea 2,21, da sagt Gott zu Israel: Ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen erweisen. Und diese Bundestreue, die eben eine Ehe charakterisiert, wird auch im Neuen Testament sichtbar, wenn die Gemeinde als Braut von Jesus beschrieben wird. Das Bild der Ehe ist ein Symbol für die tiefe, persönliche und verbindliche Beziehung zwischen Gott und Menschen. Im Gleichnis über die 10 Jungfrauen geht es nicht in erster Linie um die Hochzeit, sondern um die Vorbereitung. Es geht um das Warten und die Frage, wer ist bereit, wenn der Bräutigam kommt. Wieso braucht Jesus das Bild der 10 Jungfrauen? Zuerst einmal, wieso Jungfrauen? Das Bild der Jungfrau steht für Reinheit, Bereitschaft und auch Erwartung. Wieso 10? In der Bibel ist 10 die Zahl der Vollständigkeit. Es gibt 10 Gebote. 10 Personen braucht es mindestens für eine Synagogenversammlung. Der 10. gehört Gott. Eine Harfe hat 10 Saiten, wir haben 10 Finger und so weiter. Also Jesus spricht hier von der Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Und er sagt, jeder Gläubige, jeder von uns, wird bei seiner Wiederkunft zu einer dieser beiden Gruppen gehören. Es ist dieses Entweder-Oder, das wir in der Bibel immer wieder finden. Es gibt keine Zwischengruppe. Entweder sind wir klug oder wir sind töricht. Und dieses Gleichnis hier und diese Gegenüberstellung finden wir auch in einem anderen Gleichnis, und zwar, wo es darum geht, dass zwei Männer ein Haus bauen. Der eine auf Sand, der andere auf Fels. Und diese Häuser sehen äußerlich wahrscheinlich ziemlich ähnlich aus. Und man sieht erst das Fundament, als der Sturm kommt. Und hier ist es eigentlich genau gleich. Diese 10 Jungfrauen sehen alle gleich aus. Der Unterschied sehen wir erst, als der Bräutigam kommt. Wir lesen also hier von diesen, ich gehe noch einmal zurück, von diesen 5 Törichten und 5, die klug waren. Es ist ja interessant, dass alle 10 auf diesen Bräutigam gewartet haben. Alle hatten Lampen dabei. Im griechischen Urtext heißt es übrigens Fackeln. Da können wir uns vorstellen, das waren so Stäbe und dann waren irgendwie Stoffstreifen darum gewickelt, die eben dann in Öl getaucht wurden und so dann angezündet wurden und den Weg erhellt haben. Und hier sagt aber Jesus offenbar, es genügt nicht, in Erwartung zu leben oder auch zu bekennen, ich denke, der Bräutigam, der wird kommen. Wir brauchen das Öl. Das ist der entscheidende Punkt. Die Lampe oder die Fackel, die mag schön aussehen, aber ohne Öl verlöscht sie. Jesus sagt hier, Wissen reicht nicht. Ein Bekenntnis reicht nicht. Kirchenzugehörigkeit reicht nicht. Soziales Engagement reicht nicht. Die Uniform reicht nicht. Es braucht das Öl. Und hier, ich habe ziemlich viele Bibelausleger studiert, es sind sich alle einig, das Öl ist der Heilige Geist. Es braucht diese lebendige Umsetzung des Wortes, also geistgewirktes Verstehen vom Wort. Wir brauchen Glaubensgehorsam, innere Bereitschaft, das Wort Gottes anzunehmen, aufzunehmen und uns durch den Heiligen Geist verändern zu lassen. Wir lesen weiter im Vers 5. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Also es kommt anders als geplant. Der Bräutigam verspätet sich. Das habe ich persönlich noch nie erlebt. Ich habe 2-mal erlebt, dass die Braut zu spät kam. Es wurden alle ziemlich nervös, vor allem der Bräutigam. Hat sie sich das vielleicht anders? Ich glaube nicht, dass er das gedacht hat. Aber wir waren da, alles war bereit, die Braut ist nicht gekommen. 2-mal habe ich das erlebt. Und dann war natürlich die Freude umso größer. Aber hier verspätet sich der Bräutigam. Und die Verzögerung dieses Bräutigams hat eine prophetische Dimension. Und das möchte ich nochmal lesen. Auch Steve vor 2 Wochen hat diese Stelle gelesen. Vor allem denkt daran, das lesen wir in 2. Petrus, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Jesus bereitet seine Jünger und die Gemeinde also darauf vor, dass seine Wiederkunft später als erwartet sein wird. Und es ist interessant, dass alle 10 schläfrig werden, auch die 5 Klugen. Aber im Gleichnis wird das Einnicken der 10 Jungfrauen nicht getadelt. Äußerlich sind alle eingenickt, die Klugen und die Törichten, es ist kein Unterschied festzumachen, erst eben als Vers 6 kommt. Hier kommt die entscheidende Wendung. Vers 6, um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Der Bräutigam kommt, geht dem Bräutigam entgegen. Und jetzt wird sichtbar, wer klug und wer töricht ist. Und zwar ist es die Vorbereitung. Die Klugen haben Vorbereitung getroffen und sie haben Reserveöl dabei. Sie waren in Erwartung, dass es eben auch länger dauern könnte. Die anderen, die lebten unbekümmert. Wir lesen es in der Bibel wie in den Zeiten Noahs. Und dann lesen wir die Verse 7 bis 9. Rasch standen alle Brautjungfrauen auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die 5 Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Die klugen Jungfrauen, die stehen also rasch auf und machen ihre Lampen zurecht. Und nun lesen wir von dieser Bitte der anderen 5 Jungfrauen, gebt uns von eurem Öl. Und die Klugen verweigern diese Bitte. Auf den ersten Blick könnten wir sagen, das ist aber ziemlich selbstsüchtig. Sagt nicht die Bibel, dass Geben seliger ist als Nehmen? Und hier ist ein wichtiger Punkt. Ein Gleichnis hat vor allem eine Hauptbotschaft. Und hier geht es nicht um das Teilen von unserem Hab und Gut oder um Großzügigkeit, sondern es geht um unser geistliches Leben und unsere Erlösung. Wenn Jesus wiederkehrt, um sein Volk ans große Hochzeitsfest zu holen, müssen wir bereit sein. Geistliche Vorbereitung lässt sich nicht in letzter Minute organisieren. Erlösung kann nicht geliehen werden. Jeder von uns ist für seinen geistlichen Zustand selber verantwortlich. Und Jesus sagt, wir sollen bereit sein, wachsam, eingestellt oder orientiert auf seine Wiederkunft. Und jetzt stellt sich die Frage, wie äußert sich denn die Bereitschaft oder die Wachsamkeit? Wie können wir sicher sein, dass wir eben klug sind? Und die Antwort ist ein Wort. Es ist die Heiligung. Ein geheiligtes Leben ist unsere Lebensaufgabe. Der Hebräerbrief fordert uns dazu auf. Hebräer 12, 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich bin auf einen Autor gestoßen, Ernst Krupka, Und er hat etwas Interessantes gesagt. Er hat geschrieben, ich habe einmal mein Neues Testament durchgelesen und dabei alle Stellen, die vom Kommen des Herrn handeln, grün angestrichen. Am Ende war mein Neues Testament geradezu grün bemalt. Ich habe festgestellt, dass die meisten Stellen verbunden sind mit Ermahnungen zur täglichen Heiligung. Die Frage der Wiederkunft Jesu ist nicht eine Frage der Zeitrechnung, sondern der Heiligung. Nicht rechnen sollen wir, heiligen sollen wir uns lassen. Und Krupka hat recht, wenn wir das Neue Testament anschauen, in den 260 Kapiteln des Neuen Testaments wird fast 300 Mal von der Wiederkunft von Jesus gesprochen. Also es ist ein zentrales Thema. Und Jesus ruft seine Jünger, seine Gemeinde, also jeder von uns dazu auf, geistlich wachsam zu sein. Es geht darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen und uns bereit zu machen. Man könnte sagen, wir sollen so leben, als würde Jesus jeden Augenblick zurückkommen, als wäre es möglich, dass Jesus eben jeden Augenblick zurückkommen könnte. Wir lesen weiter die Verse 10 bis 12. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen 5 Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mache uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Also dramatische Worte. Während die törichten Jungfrauen weg sind, kommt der Bräutigam. Und die 5 klugen Jungfrauen begleiten den Bräutigam an sein Hochzeitsfest. Ich denke, die wenigsten von uns haben schon eine orientalische Hochzeitsfeier erlebt. Ich weiß es nicht. Aber so was ich gelesen habe, muss das ziemlich eindrücklich sein. Also Musik, die voranzieht, Lieder, Paukenschlag, große Freude, ein buntes Treiben von Jung und Alt, die das Hochzeitspaar umringt und sie zum Haus des Bräutigams begleitet. Es ist ein Bild für diese ewige, ungetrübte Freude, die uns im Himmel erwartet. Aber dann diese dramatischen Worte, die Tür wird geschlossen. Als die 5 törichten Jungfrauen kommen, ist es zu spät. Der Bräutigam sagt diese klaren Worte, ich kenne euch nicht. Dieses Gleichnis sagt uns, Jesus sagt uns, es gibt ein zu spät. Und er sagt uns auch, sogar in christlichen Gemeinden gibt es Menschen, die sich als Christen bezeichnen, aber Jesus wird zu ihnen sagen, ich kenne dich nicht. Ich komme langsam zum Schluss. Ich möchte noch mit uns anschauen, wie kann ich wissen, dass ich erlöst bin. Dass mein Name im Buch des Lebens steht, dass Jesus zu uns sagen wird, ich kenne dich, dein Name ist mir bekannt. In Römer 10, 9, da heißt es, wenn du also mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Also ich nehme Jesus als meinen persönlichen Herrn und Heiland, als meinen persönlichen Erlöser an. Eine Konsequenz oder eine Frucht davon ist die Heilsgewissheit. Römer 8, 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und da möchte ich vielleicht kurz sagen, es gibt Momente, wo wir vielleicht zweifeln. Ich habe das interessanterweise schon bei älteren Leuten, die jahrelang treu mit Jesus unterwegs sind, dass da plötzlich so eine Unsicherheit kam. Hat es wirklich gereicht? Oder so eine, wie eine Unsicherheit. Aber diese Sicherheit, die ist wie tiefer als Emotionen. Wir dürfen dann sagen, nein, ich habe wirklich Jesus angenommen. Ich glaube, dass er mir meine Sünden vergeben hat. Ich nehme das an. Und dann darf diese Sicherheit, diese Heilsicherheit oder Gewissheit auch wieder kommen, dass wir Kinder Gottes sind. Und der dritte Punkt, den finde ich eben ganz entscheidend, ist ein transformiertes, geheiligtes Leben. 1. Johannes 2,3. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, eben als Erlöser, wenn wir seine Gebote halten. Dass wir seinen Willen tun. Jesus sagt, meine Brüder, meine Schwestern, meine Mutter, wer sind sie? Es sind die, die den Willen meines Vaters tun. Und dass wir verändert werden. In der Vorbereitung ist mir hier plötzlich die Heilsarmee in den Sinn gekommen. Auf unserer Flagge steht Blut und Feuer. Ich habe gedacht, es ist so ein starkes auch Bekenntnis, dass wir sagen, es ist das Blut, aber es ist auch das Feuer. Es ist beides. Und so möchte ich abschließen und ich möchte uns fragen, haben wir Heilsgewissheit? Haben wir diese unerschütterliche Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin? Die zweite Frage, jage ich der Heiligung nach? Lasse ich mich verändern vom Heiligen Geist? Bezeugt mein Leben, dass der Heilige Geist in mir lebt? Und damit meine ich nicht Perfektion, sondern es ist Glaubensgehorsam. Das, was wir erkennen als den Willen Gottes, dass wir das tun. Dass wir immer wieder uns öffnen, einfach für das Wirken des Heiligen Geistes. Und so möchte ich einfach einen Moment haben der Stille, wo wir uns Gedanken machen darüber, wo wir auch eine Antwort geben können in unserem Herzen, wo wir vielleicht auch etwas festmachen können. Und ich werde dann abschließen mit Gebet. Bevor ich bete, möchte ich noch den letzten Vers von diesem Gleichnis lesen, Vers 13, wo Jesus sagt, deshalb seid wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist kraftvoll, dein Wort ist wahr. Und wir möchten uns immer wieder einfach ansprechen von dir. Wir wollen es zulassen, dass das Schwert uns trifft und uns verändert. Und wir brauchen so fest den Heiligen Geist. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, dass du uns veränderst. Dass du uns immer wieder konfrontierst. Dort, wo wir vielleicht auch blinde Flecken haben. Dort, wo wir unsere eigene Agenda haben. Dort, wo wir vielleicht falsche Sicherheiten haben. Dort, wo wir Götzen in unserem Leben haben. Dort, wo wir in Sünde leben. Dort, wo wir es verlernt haben, auf deine Stimme zu hören. Auf deine feinen Impulse. Auf das Flüstern von dir, wo wir taub geworden sind. Wir beten wirklich, dass du neu einfach uns belebst, dort, wo wir, ja, dort, wo wir vielleicht auch eingeschlafen sind oder dort, wo wir es verpasst haben, Vorbereitungen zu treffen. So bete ich für uns, für jedes, was da ist, dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Und dass wir den Wunsch haben, das Sehnen, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir dieser Heiligung nachjagen. Und hilft uns auch als Gemeinde, als Chor, dass wir einander ermutigen, auch in diesem Sinne. Es ist deine Erfindung. Du hast Gemeinde wollen, auch in dieser Unvollkommenheit. Aber wir dürfen uns immer wieder auch konfrontieren, ermutigen, vielleicht auch trösten, uns anspornen, dazu gib uns Gnade. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.